Guten Morgen. So fange ich eigentlich immer an, ja. In 1. Korinther Kapitel 4, da steht, dass Gott an den Verwaltern Treue sucht. Und ich glaube, das ist das Wort in dieser Zeit, dass wir treu zu sein haben, auch unter schwierigen Bedingungen. Nirgendwo in der Bibel wird verheißen, dass der christliche Glaube eine Tsunami bildet und weltweit eine Bewegung entsteht, die keiner mehr kontrollieren kann, ganz und gar nicht, sondern einzig und allein spricht die Bibel von der kleinen Herde. Und das sollten wir sollten wir verinnerlichen und vor allen Dingen, wie gesagt, Treue üben. Ja, der Predigtext ist heute sehr lang, aber ich werde natürlich nicht Vers für Vers durchgehen, das wisst ihr ja, sondern eher stichwortartig, auszugsweise etwas darüber sagen. Es geht heute um den Gott, der Unmögliches möglich macht. Ein Blick zurück. Ich habe ja letztes Mal mit der Serie über den Propheten Elia begonnen. Und was ich wiederholen möchte, ist, dass Elia im ersten Vers sich sozusagen outet. Er sagt, wer er ist. Und zwar zunächst, wer sein Auftraggeber ist, ist der lebendige Gott. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt. Das ist sein Auftraggeber. Vor dem ich stehe, das ist sein Verhältnis zu ihm, zu dem lebendigen Gott. Und dann diese Botschaft, das zeigt uns seinen Dienstauftrag, den Elia hatte dem Volk Israel gegenüber. Also das war das Nordreich, das sagte ich das letzte Mal. Und wie ich auch sagte, die alttestamentlichen Geschichten, die haben Lehren, die wir natürlich in unserem Leben heute auch anwenden können. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Im 1. Korinther Kapitel 10, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. So, und das ist das, was uns eigentlich in das Neue Testament hinein begleitet. Der erste Vers macht deutlich, dass Elia ein Mann Gottes war. Er lebte vor ihm, das heißt, er wusste, dass er in einer gewissen Verantwortung Gott gegenüber steht. Er lebte mit ihm, das heißt, in welcher Gemeinschaft er mit Gott lebte, wird da deutlich. Und für ihn, er stand zu seinen Diensten. Solche hingegebene Menschen konnte Gott und kann Gott zu allen Zeiten gebrauchen. Im Kapitel 17 ist von drei Wundern die Rede. Zwei haben es mit der Versorgung des Elia zu tun und das dritte Wunder, wir haben es gehört, ist die Totenauferweckung. Wie wir bereits in den sieben Zeichen im Johannesevangelium gesehen haben, wird auch hier deutlich, für den wahren Gott, für den Schöpfer Himmels und der Erde ist nichts unmöglich. Ob Wasser zu Wein, Lahmer, Blinder, Toter, Krüppel, auferwecken, heilen, auf dem Wasser gehen bei Sturm, es spielt keine Rolle. Und das ist natürlich mehr als logisch, denn er ist ja der Schöpfer. Und all das, was hier auf der Erde ist, im Kosmos ist, das ist unter seiner Macht. Und er wurde ja mit dieser Botschaft zu Ahab gesandt, und zwar nicht eine Botschaft zur Buße, sondern zum Gericht. Und das war im Alten Testament wohl keine gute Nachricht in den Ohren der Regierenden und damit für den Überbringer auch lebensgefährlich. Wir können das nachlesen, zum Beispiel in Jeremia, wie er verfolgt wird, weil er den Menschen das Gericht ankündigte. Und auch bei dem Nachfolger von Elia sehen wir, dass in der Hungersnot in Samaria der König den Elisa umbringen wollte. Nun, deshalb hat Gott ihm auch geboten, zu verschwinden. Und das war jetzt nicht gerade der nächste Weg. Er sollte über den Jordan gehen, nach Richtung Osten, über den Jordan an den Bach Krit. Und Gott sagt, ich werde dich dort versorgen, Raben, sind verantwortlich für die Nahrung und aus dem Bach kannst du trinken. Gott verbarg seinen Diener nicht nur, sondern er versorgte ihn auch auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Als die Arche gegen Ende der Sintflut auf dem Berg Ararat auf Grund lief, ließ Noah zwei Vögel frei, einen Raben und eine Taube. Die Taube kam sehr bald wieder zurück, aber der Rabe nicht. Der Grund war eigentlich ganz einfach, der Rabe pickt natürlich auch Körner, aber er ist vor allen Dingen auch Aas- und Fleischfresser. Und nach der Flut lagen da genügend Kadaver herum, sodass er sich ernähren konnte. Im Alten Testament steht nichts Gutes über diese Vögel, über diese Vogelart. 3. Mose Kapitel 11: Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie für sie. Sind sie, ja. Und da werden einige Vogelarten aufgezählt, Uhu und so weiter, und eben auch alle Raben nach ihrer Art. Und ausgerechnet dieser Vogelart gebot Gott, Elia mit Fleisch und Brot zu versorgen. Nun, das bestätigt, was ich eben gesagt habe, dass Gott die ganze Schöpfung zur Verfügung steht. Und wir können da auch an den Esel von Biliam denken, der halt bei der gegebenen Situation plötzlich reden konnte. Gott hat also diese Raben wieder ihre Natur in den Dienst gestellt. Denn ich habe noch einen Begriff aus meiner Ausbildung zum Krankenpfleger, den habe ich so irgendwie verinnerlicht, dass ich den heute noch weiß. Und zwar die sogenannte kephalische Phase, müsste ja nicht jetzt der Holger dran lassen, aber das heißt mit anderen Worten ganz einfach, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja. Das ist so der Beginn der Verdauung, das nennt man die kephalische Phase. Und ich habe mir gedacht, ob das die Raben auch hatten, ja, dass sie dieses gute, schöne Fleisch da jetzt nicht selber fressen konnten, sondern sie mussten es jemandem bringen. Ausgerechnet, sagte ich eben, da gibt es eine gute Erklärung in Apostelgeschichte 10. Petrus auf dem Dach in Joppe, er betet, er ist hungrig, er bestellt Essen und plötzlich sieht er den Himmel geöffnet und ein Tuch mit allem möglichen Getier auf die Erde herunterschweben. Eine Stimme sagt zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Oh nee, niemals ist etwas Unreines über meine Lippen gekommen. Und dann kommt das Wort Gottes. Was Gott rein gemacht hat, das mache du nicht unrein. Der Gott, der Unmögliches möglich macht. Wenn wir diesen Gedanken persönlich nehmen, dann kann das unsere Sicht auf uns selbst und andere verändern. Sehe ich mich nur als der, was ich nicht kann, oder andere in ihrer Begrenzung, oder trauen wir unserem Schöpfer zu, uns in einen Dienst zu berufen, den wir niemals von uns aus ausgewählt hätten, einfach weil wir unbegabt sind oder wären. Petrus konnte auch nicht auf dem Wasser gehen, aber Jesus hat ihn herausgerufen aus dem Boot und er konnte wenigstens ein Stück weit gehen. Als ich 1997 die Halbtagspastorenstelle hier in der Gemeinde annahm, da hatte ich so still in meinem Herzen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich weiß es nicht mehr, ein Schreckgespenst, und zwar, dass eben ein Pastor auch Beerdigungen halten muss. Da habe ich gedacht, oh nee, wenn ich da vorne stehe und vielleicht womöglich bei einem guten Bekannten auch weine, das geht jetzt gar nicht. Und trotzdem habe ich es dann gemacht mit Zittern und Zagen, und habe festgestellt, dass mir nie in meinem Leben Menschen so zugehört haben, während einer Feier, während einer Beerdigungsfeier wie da. Und das ist das, was wir daraus lernen können, ja, dass Gott uns auch berufen kann, völlig außergewöhnlich, völlig über unser Vermögen, und trotzdem hilft er dann. Ja? Das geht ja, das ist eine Glaubensprüfung für uns, dass wir diesen Schritt machen. Ja? Aber Gott hat keine Probleme, uns zu helfen, auf ganz wundersame Weise. Der Bach vertrocknet, und das ist interessant, ja. Denn wenn ich an die Plagen denke in Ägypten, da war das so, wenn Mücken kamen, Dunkelheit oder Hagel in Gosen, wo das Volk Israel wohnte, war nichts. Und über die Ägypter prasselten die Gerichte Gottes herein. Aber jetzt hier, der Bach trocknet aus, das hatte ja Elia angekündigt. Er hat ja eine Dürre angekündigt. Und das trifft bis heute zu. Auch wir Christen werden in der Pandemie krank. Und durch die Inflation zahlen wir auch mehr für weniger. Aber Gott hat Elia nicht im Stich gelassen. Und Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Und doch tauchen manches Mal Fragen auf, wenn Christen wegen einer Hungersnot sterben oder verfolgt, ermordet werden. Das steht doch im krassen Widerspruch zu Josua Kapitel 1, wo Gott dem Josua verspricht, ich will dir nimmermehr meine Hilfe versagen und dich nicht verlassen. Nun, das ist ein weites Feld. In der Theologie spricht man hier von der Theodizee. Das zu beackern ist jetzt heute Morgen nicht das Thema, aber ich möchte nur ein, zwei Gedanken dazu sagen. Denn grottenfalsch wäre es und kurzsichtig gedacht, wenn wir als Schnellschuss am Wort Gottes zweifeln würden. Die Tatsache ist, dass kein Christ stirbt an einer Krankheit, an einer Katastrophe, an einem Unfall oder was sonst noch passieren könnte, sondern einzig und allein am Willen Gottes. Psalm 90,3, der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Angehörige trauern, wenn ein naher Verwandter stirbt, und das ist ja völlig normal. Und Gott, der Herr, tröstet uns auch. Aber so seltsam das klingen mag, also ich habe das da während meiner Predigt, ist mir das so gekommen, da dachte ich, ups. Aber so seltsam das auch klingen mag, unser beklagenswerter Zustand als Trauernde ist eine Gebetserhörung Jesu. Das muss man erstmal verdauen, habe ich gedacht. Und zwar im hohepriesterlichen Gebet betet Jesus: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vater, ich will, dass die, nun, wer sind die? Das Gebet wurde erhört, als die Christen gestorben sind. Und das heißt im Endeffekt, dass Jesus sich freut und der Vater sich freuen, beide sich freuen, wenn von der erretteten Schar Jesu, die Gemeinde Jesu, einer nach dem anderen in der Ewigkeit ankommt. Und ich lese das so in etwa aus dem Vers Psalm 116, Vers 15: Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Getreuen. Aber im 1. Korinther 15, da heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und wenn es um Feindschaft geht, dann geht es immer auch um Kampf. Und das ist ein Kampf. Wir gehen nicht spielend einfach auf unser Ende zu. Aber wisst ihr, durch Umstände, die euch ja bekannt sind jetzt, lerne ich immer mehr, besonders seit vor 3 Jahren, lerne ich immer mehr, meine Heimkehr in die Ewigkeit mit den Augen Gottes zu sehen, statt mit den meinen. Nun, der Bach ist vertrocknet, das heißt für Elia Ortswechsel. Zum zweiten Mal sprach Gott zu seinem Diener, und auch dieses Mal gehorchte Elia aufs Wort. Das waren 150 Kilometer, die Elia zu Fuß zurücklegen musste, um an die Küste des Mittelmeeres zu kommen, in die phönizische Hafenstadt. Und das auch noch unter erschwerten Bedingungen, denn die Soldaten des Ahab, die waren ja auf der Suche nach ihm. Von Raben mit Nahrung versorgt zu werden, war ja schon außergewöhnlich. Aber warum in aller Welt schickt Gott seinen Boten zu den Heiden? Gab es denn Israel nirgendwo, also im Süden zum Beispiel, wo Ahab ja gar keine Befehlsgewalt hatte, gab es da keine Möglichkeit, sich zu verstecken? Im Alten Testament hat das Volk Israel gar nie einen Befehl bekommen zur Weltmission. Jesus sagte sogar einmal zu dieser syrophönizischen Frau, die war auch von da, als sie Jesus bittet, ihre Tochter zu heilen: Es ist nicht gut, das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Möglichkeit der Weltmission, die war erst dann gegeben, als Jesus durch seine Todauferstehung und Pfingsten die Voraussetzungen geschaffen hatte. Und trotzdem sehen wir an vielen Stellen im Alten Testament, das könnt ihr mal aufpassen, wenn ihr die Bibel lest oder das Alte Testament lest, da sehen wir, dass Einzelne geradezu wie Blitze, ja, es aufleuchtet, dass einzelnen Heiden das Heil Gottes angeboten wurde und sie es auch angenommen haben. Zum Beispiel Rahab, die Hure, die in Jericho lebte. Ruth, gibt es ein Buch, ja, die aus dem Moabiterland nach Israel kam und das Bekenntnis: Dein Gott ist mein Gott. Naaman, der syrische General, der aussätzlich zum Nachfolger von Elia zu Elisa kam. Nebukadnezar, ja, nachdem er diese 7 Jahre, wo er da völlig von Sinnen draußen gelebt hat und wieder zu Sinnen, zum Verständnis kam, zu Sinnen kam und dann wirklich den Gott, den wahren Gott gepriesen hat. Auch diese Witwe gehört in diese Reihe. Nun, hier sehen wir in einzelnen kleinen Schritten diesen Werdegang, wie sie schlussendlich zu der Erkenntnis Gottes gekommen ist. Da ist zunächst einmal dieser für sie unhörbare Ruf Gottes. Gott hat dieser Witwe befohlen, ohne dass sie es wusste, den Elia zu versorgen. Und so fangen eigentlich die meisten Bekehrungen an. Einfach so, ohne Kenntnis himmlischer Gedanken oder irgendwelcher Vorgeschichten. Bei mir war das tatsächlich so. 1969 bin ich völlig unbedarft in Melbourne in eine Schreinerei, um dort Geld zu verdienen. Und ich traf da den gut 20 Jahre älteren Kollegen, der mir von Jesus erzählte, und einige Wochen später war ich Christ. Hatte ich das geahnt, als ich nach Australien kam? Nie und nimmer im Leben. Aber da hatte Gott seine Hand schon auf mein Leben gelegt und dann kam die Zeit und ich wurde gläubig. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Frau auf die Worte Elias hörte: Hole mir Wasser und hole mir einen Bissen Brot. Jetzt war die Reaktion der Frau gefragt, die sagte: Hör mal her, also das geht ja gar nicht. Ja. Es reicht ja nur noch für eine Mahlzeit für meinen Sohn und mich und dann ist eh aus. Aber sie hat das getan, was Elia ihr gesagt hatte. Und vor allen Dingen hat mich beeindruckt, dass diese Frau schon eine Ahnung hatte. Und zwar, sie sagt im Vers 12, da sagte sie: So wahr dein Gott lebt. So wahr der Herr dein Gott lebt. Hoppla. Warum in aller Welt hat diese Heide nicht gesagt: So wahr mein Baal und die Astarte leben? Hatten wir ja schon letztes Mal, ja, das waren die Götter der Phönizier. Und die Isebel, das war eine von da. Ja, und die war mit Ahab verheiratet, da kommen wir dann später noch drauf. Und das ist schon erstaunlich. Eine Erkenntnis dieser Art könnte man als vorlaufende Gnade bezeichnen. Und das war bei mir genauso. Ja. Ich hatte eine betende Mutter. Mein Vater, mein Bruder sind nicht gläubig. Und eben meine Mutter war gläubig und die hat mit ganz viel für mich gebetet, da bin ich mir ganz sicher. Als kleine Kinder wurden wir auch angehalten, die Bibel zu lesen und zu beten, das hat sie mit uns gemacht. Und das bezeichnet man als vorlaufende Gnade. Und wir können, wenn wir das Evangelium weitergeben, ganz egal wie, da können wir auch Gott darum bitten, ja, diese Menschen anzurühren, obwohl sie das noch gar nicht wirklich merken. Und das Dritte ist, dass sie bereit war, von dem, was sie hatte, abzugeben, loszulassen. Fürchte dich nicht. Denn die Prüfung war ja nicht abzugeben, sondern Elia sagt, mir zuerst. Ich habe damals, als ich gläubig wurde, die Bedeutung meiner Lebenshingabe an Christus nicht wirklich begriffen. Was es heißt, einen Herrschaftswechsel im eigenen Leben zuzulassen. Mich mit allem, was ich bin und habe, loszulassen. Einen Herrn zu haben, dessen Belange als erstes zählen und nicht die meinen. Und diese Voraussetzungen aber, obwohl ich es nicht verstanden habe, die sind der Weg zum Segen gewesen für diese Frau. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen. Kein Problem für den Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Aber der Durchbruch, den erlebte sie tatsächlich, als Elia ihren verstorbenen Sohn wieder auferweckt hatte. Und da sagte sie, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Du kannst dich natürlich fragen, warum jetzt erst? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich da, das sagte ich vorher schon, die Plagen in Ägypten. Die erste und zweite Plage. Die erste und zweite Plage, das konnten die Zauberer von Ägypten auch. Bei der dritten Plage sagten sie zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Da konnten sie es nicht mehr. Vielleicht geschah Ähnliches durch die Zauberer. Wer weiß, ich weiß es nicht. Aber mit der Totenauferstehung ihres Sohnes, da hat Gott, ist so weit gegangen und hat ihr die Wahrheit geoffenbart. Und Jesus sagt einmal in Johannes Kapitel 8, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie hatte die Wahrheit erkannt und das bedeutete Leben für ihren Sohn und für sie selbst. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, sagte Jesus in Lukas Kapitel 18. Wir glauben an den Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Das ist vergleichsweise einfach. Aber glauben wir das auch für uns ganz persönlich? Amen.